Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Off the Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Jeden ersten Samstag im Monat nehmen wir euch mit hinter die Kulissen unserer Redaktion, wo wir einen Einblick in die Geschichten hinter den Geschichten geben, die wir auf unserer Seite Tag für Tag veröffentlichen. Eine Reise auf die Metaebene des journalistischen Maschinenraums, wenn man so will. Und auch wenn wir diesen Podcast heute an einem schönen sonnigen Sommertag Ende Juli aufnehmen, führt uns die Reise in dieser Ausgabe heute erstmal direkt auf den Friedhof. Heute geht es nämlich um Ideen, die wir begraben mussten, bevor sie das Licht der Welt erblickt haben. Es geht um spannende Geschichten, die nicht funktioniert haben. Großartige Artikel, die nie erschienen sind. Aufwendige Recherchen, die in einer Sackgasse endeten. Und es geht darum, wie wir hier damit umgehen. Denn auch das ist Teil unserer redaktionellen Arbeit. Wir sprechen hier bei unserem Hintergrundpodcast Off the Record ja normalerweise über Geschichten, die besonders erfolgreich waren, weil sie eine Debatte ausgelöst haben, weil sie Dinge öffentlich gemacht haben, die vorher unbekannt waren, weil sie einen besonders interessanten Dreh haben oder einfach nur von besonderem öffentlichen Interesse waren. Doch mindestens genauso häufig müssen wir Artikelideen einstampfen. Das ist journalistischer Alltag, über den öffentlich nicht so häufig gesprochen wird. Heute eben schon. Ich bin Ingo Dachwitz, Redakteur bei Netzpolitik.org und ich freue mich, dass ich heute die Kollegin Anna Biselli und Daniel Laufer an meiner Seite habe. Die zwei sind nämlich echte Experten im Begraben von, das ist vielleicht eine schlechte Vorstellung, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Über das eigene Scheitern zu sprechen ist ja gar nicht so einfach. Lieber Daniel, liebe Anna, sehr cool, dass ihr dabei seid.
Hallo Ingo.
Bevor wir starten, will ich vielleicht noch einmal explizit machen, warum wir das eigentlich machen. Als Journalistin erfüllen wir ja eine besondere gesellschaftliche Funktion. Wir schaffen Öffentlichkeit für Dinge. Wir können Probleme sichtbar machen oder sie totschweigen. Wir ordnen Vorgänge ein und wollen helfen, die Welt zu verstehen. Das bedeutet, dass wir die Diskurse unserer Gesellschaft mitprägen und letztlich auch, wie wir alle die Welt wahrnehmen. Gatekeeper nennt man diese Rolle in der Kommunikationswissenschaft. Journalistinnen entscheiden, wer und was publiziert wird, wer Zugang zur Öffentlichkeit bekommt und welches Ereignis zur Nachricht wird. Und auch wenn diese Rolle dank der Demokratisierung der Öffentlichkeit durch das Internet nicht mehr alleine ausüben und auch wenn wir jetzt besser kontrolliert werden darin, das ist eine ganze Menge Macht. Und mit dieser wollen wir eben verantwortungsvoll umgehen. Das ist ja auch insgesamt so ein bisschen die Idee dieses Podcast-Formats Off the Record. Wir machen eben nachvollziehbar, wie wir bei Netzpolitik eigentlich arbeiten. Und dazu gehört nun mal auch das Scheitern. Und neben diesem hehren Anspruch ist das Ganze hoffentlich auch ein bisschen unterhaltsam. Denn man macht sich ja von außen wahrscheinlich überhaupt keine Vorstellung davon, woran Geschichten alles scheitern können. Schön, dass ihr mitmacht, ihr beiden, Anna und Daniel. Vielleicht fangen wir einfach mal direkt mit einer ersten Geschichte an. Daniel, wie ist das bei dir? Du arbeitest ja eher im investigativen Bereich, weniger im tagesaktuellen News-Business. Unter anderem hast du gerade eine Debatte um Gesichtserkennungstechnologien losgetreten, weil du mit einem Kollegen zusammen eine Firma beleuchtet hast, die diese Risikotechnologie für jedermann angeboten hat. Wie ihr die Spur entdeckt habt, die zu der Geschichte geführt hat, das kann man ja in der vorigen Folge unseres Podcasts nachhören. Aber das ist eben eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass solche Spuren dann auch wirklich zu einer Geschichte führen, oder?
Ja, ich glaube, ganz häufig ist es so, dass man speziell in dem Bereich, wo eben Recherche im Vordergrund steht, am Anfang eben erstmal so eine so ein Detail hat, das man interessant findet und dem dann nachgeht, weil eben die Geschichte nicht immer gleich gewissermaßen offen da liegt und dann deswegen auch nicht zwingend klar ist, wohin das Ganze dann eigentlich führen wird. Und dann hat man so eine Anfangsspur, so einen Anfangsverdacht, kann man sagen, und dem geht man nach. Und manchmal ist das sehr zeitintensiv. Und mitunter stellt man dann fest, dass es am Ende eben nicht die Geschichte wird, die man erwartet hat. Manchmal auch einfach, dass überhaupt nichts da ist, was man dann letztendlich berichten kann, weil es nicht interessant ist, weil es keine Bedeutung hat oder so. Häufig sind das, glaube ich, dann auch einfach gewisse, ja, Irrtümer oder Designfehler bei der Recherche, die man zu Beginn gemacht hat. Und dennoch kommt man nicht so ganz drum rum, weil es ist ja selten so, dass die Geschichte gleich da liegt, dass man gleich komplett absehen kann, was letztendlich draus wird. Und so wird dann auch manches wieder begraben.
Aha, das ist ja aber spannend. Du würdest sagen, das liegt dann oft schon in der Art und Weise, wie man selber die Recherche anfängt, ja? Also Wir haben ja gedacht, wir suchen heute auch mal vielleicht nach ein paar unterschiedlichen Gründen, warum Recherchen scheitern können. Du würdest sagen, ein Grund kann auch darin liegen, dass man selber die Recherche falsch angegangen ist, ja?
Ich glaube, dass man sich häufig zu Beginn nicht ganz im Klaren drüber ist, was man mindestens erreichen muss, damit man die Zeit, die man da rein investiert, nachher letztendlich auch in irgendeiner Form rechtfertigen kann, um das mal so auszudrücken. Also, dass man zu Beginn einfach nur eine ganz, ganz grobe Idee hat, aber keine vernünftige Vorstellung, ob man das nachher auch wirklich umsetzen kann und was da letztendlich bei rumkommen könnte. Und dass man deswegen dann in einer Sackgasse landet, weil man astronomische Vorstellungen hat oder so, die nicht umsetzbar sind, sowas in der Art, und dementsprechend einfach nicht ans Ziel kommt, weil es überhaupt kein Ziel gibt, das definiert wurde.
Ja, ich finde ganz oft, wenn man Dinge spannend findet, dann vergisst man so ein bisschen auch, sich so seine Rechercheziele zu stecken. Das heißt, man sollte ja idealerweise, hat man vielleicht eine These, was denn irgendwie hinter einer Sache stecken könnte, oder man hat zumindest eine Frage, die irgendwie konkret genug ist, um sie dann auch beantworten zu können. Aber manchmal ist es eben dann so, dass man, nur wenn man was interessant findet, dann anfängt zu recherchieren und dann verliert man sich so in einem Klein-Klein, und wenn man am Ende drauf guckt, merkt man, naja, jetzt habe ich vielleicht irgendein Detail rausgefunden, aber außer jemand, der das jetzt irgendwie ganz, ganz speziell wissen will, und nur weil ich mich damit jetzt irgendwie 3 Wochen beschäftigt habe, ist es eigentlich überhaupt nicht interessant oder gar nichts Neues, und es beantwortet auch eben keine Fragen. Und ich finde, da verrennt man sich eben oft, weil man, wenn man von einem Thema erstmal überzeugt ist, ohne genau zu wissen, was eigentlich das Thema oder die Frage ist, verliert man so den Überblick dafür, was denn für quasi auch andere interessant ist, weil wir schreiben ja letztlich nicht für uns. Ich meine, es ist zwar großartig, dass man quasi damit, dass man neugierig ist und sich Fragen irgendwie beantworten kann, davon irgendwie leben kann, aber wir schreiben ja auch primär für die Menschen, die das lesen, und wenn das dann wirklich gar nicht mehr relevant ist, dann ist es eben schwierig, auch eine Recherche abzuschließen, und an so einen Punkt kommt man schon öfter.
Das klingt so, als hättest du ein konkretes Beispiel im Kopf, an dessen du das jetzt erzählst.
Ja, es gibt irgendwie ein ganz schönes Beispiel, das ich irgendwie vor Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, mal zusammen mit einem damaligen Praktikanten eben anrecherchiert habe. Da ging es um ja einen mehr oder weniger dubiosen Verein, und wir hatten so das Gefühl, dass die da krumme Dinge tun. Das heißt, wir hatten irgendwie so ein ungutes Gefühl und sind dann auch quasi rausgefahren, haben dann irgendwie den Briefkasten gefunden, wo dann auch ganz viele andere Briefkastenfirmen waren, haben dann irgendwie hinterher recherchiert und irgendwie geguckt, wer ist das eigentlich, was wollen die, was machen die denn sonst so, und dann kam halt immer wieder so dieser Verdacht auf, ja, das ist irgendwie, kann irgendwie nicht ganz in Ordnung sein, was die da machen.
Das war ein Verein, der, sagen wir mal, Dienstleistungen im Cyberbereich anbietet, ne? So, wenn man es mal umschreiben will.
Ja, wenn man es so umschreiben will, genau, das war so ein Verein, und wir hatten so das Gefühl, das ist irgend so eine Betrugsmasche, so, das war so unser diffuses Gefühl, und irgendwie, wir hatten sogar damals diese These, und eigentlich hat auch vieles darauf hingedeutet, aber am Ende hat man gemerkt, naja, wir kriegen das jetzt irgendwie nicht wirklich so bewiesen, dass es wirklich, ne, felsenfest ist. Und aber die viel wichtigere Sache war auch, die kannte niemand und das interessiert auch niemanden so richtig. Und ich hatte heute dann eben anlässlich des Podcasts geguckt, ob dieser Verein denn noch existiert oder diese Gruppe. Und die sind tatsächlich einfach von der Bildfläche komplett verschwunden. Das heißt, die haben auch, soweit man das sieht, überhaupt keinen Schaden anrichten können, selbst wenn sie eben damals, ne, betrügerische Absichten gehabt hätten. Und da war eben dann schon so die Konsequenz zu sagen, okay, wir haben da jetzt viel Arbeit reingesteckt, wir haben da irgendwie ziemlich viel recherchiert, aber das können wir einfach nicht bringen, und das interessiert auch dann einfach, glaube ich, niemanden mehr, und es steht gar nicht im Verhältnis irgendwie dazu, was wir gerade tun, und wir begraben das jetzt mal. Aber trotzdem lernt man ja einiges dabei. Das heißt, irgendwie sowohl über, ne, wie recherchiert man, auch wann lässt man so eine Story vielleicht einfach dann sterben.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gab es dann irgendwie einen konkreten Moment, in dem du oder in dem ihr dann gesagt habt, okay, jetzt, wir müssen loslassen, weil es wird nichts mehr? Also etwas, so eine Geschichte sterben zu lassen, ist ja ein Prozess, der sich durchaus auch lange hinziehen kann, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Gab es da so einen Moment?
Wir haben sogar angefangen, es aufzuschreiben tatsächlich. Also wir waren sogar an dem Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, okay, wir haben jetzt genug Kram zusammen, um es aufzuschreiben. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, so ein Großteil dessen, was wir gerade aufschreiben, ist so der eigentlich der Weg, den wir gegangen sind, um das rauszufinden. Das heißt, es war eher so eine Recherche-Wegbeschreibung und die Sache an sich ist gar nicht so, ja, die ist gar nicht so, dass man sie quasi für sich alleine stehen lassen könnte. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann ist es wirklich einfach nicht genug und dann macht man es jetzt nicht.
Kannst du beziffern, wie viel Zeit ihr damit verbracht habt und ob das dann auch ein Faktor war, dass ihr irgendwann man kommt ja manchmal dann in so ein, okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit rein investiert, jetzt will ich es auch noch irgendwie zum Abschluss bringen. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, gar nicht so richtig, da wir das ja irgendwie zu zweit gemacht haben, aber ich denke mal, da sind schon irgendwie so jeweils 3-4 Tage von uns reingeflossen, also schon nicht wenig Zeit. Na, bei der Geschichte fand ich selber gar nicht so schlimm, weil es dann wirklich, glaube ich, einfach besser war, sie zu begraben. Ich glaube, es gibt so andere Geschichten, denen trauert man dann so ein bisschen hinterher, wo die Gründe aber dann auch andere sind, wo es dann eben nicht daran liegt, dass eine Story zu wenig hergibt, sondern dass man einfach auf Hindernisse stößt, die machen, dass man das nicht oder zumindest noch nicht auf unbestimmte Zeit aufschreiben kann. Also es gibt ja auch ganz oft die Situation, dass man nicht mal an sich selber scheitert oder an einem falschen Ansatz, sondern dann daran, dass man keine Gesprächspartner findet oder keine Menschen, die öffentlich über irgendwas reden wollen oder eben auch keine Informationen findet oder ganz profan, dass eine Informationsfreiheitsanfrage einfach zu teuer wäre und man das Dokument noch sonst nicht im Briefkasten gefunden hat. Das heißt, es gibt ja irgendwie oft Geschichten, wo einem dann auch wirklich was dran liegt und wo man sich ärgert, dass man sie nicht zu Ende aufschreiben kann und zu Ende erzählen und zu Ende recherchieren kann.
Ja, oder es gibt die Informationen einfach nicht. Ich hatte zum Beispiel mal Informationsfreiheitsfragen Anfragen beim Bundesverkehrsministerium laufen, die vor einigen Jahren eine politische Initiative für die Einführung eines Eigentumsrechts an Daten laufen hatten. Und das ist so eine Idee, die es von Bitkom und Industrieverbänden irgendwie relativ stark gepusht wurde. Und die dann vom Verkehrsministerium aufgegriffen wurde. Und ich wollte irgendwie nachvollziehen, okay, was ist eigentlich der Prozess gewesen im Ministerium? Und da bin ich irgendwann quasi an diese Mauer gestoßen. Es ist einfach nicht veraktet worden dann an der Stelle und nicht dokumentiert worden, warum letztendlich, was der Prozess war im Ministerium, dass die dazu eine Studie in Auftrag gegeben haben und so weiter, sondern das kam dann einfach so quasi. Und das Ministerium konnte dann quasi selber nicht mehr nachvollziehen, warum es diese Initiative gestartet hat für die Einführung eines Eigentumsrechts an Daten. Daniel, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
Also ich habe eigentlich ja gar keine Geschichten, die ich nicht geschrieben habe. Ich habe nur Geschichten, die ich noch nicht geschrieben habe, weil ich es immer wahnsinnig schwer finde, dann irgendwann loszulassen davon. Wenn man es dann letztendlich tut, ist es natürlich ein sehr befreiendes Gefühl, wie so ein Klotz am Bein, den man dann los ist. Aber es kommt sehr selten so weit. Und ich habe vor einem Jahr ungefähr mich auseinandergesetzt mit einem finanziellen Unterstützer eines rechtsradikalen YouTubers. Und zwar hatte diese Person, dieser Unterstützer, nennen wir ihn jetzt einfach mal Unterstützer, wie auch immer, den Namen nennen wir jetzt nicht. Diese Person hat bei Twitter damit angegeben, eine große Zahl von YouTuberInnen finanziell zu unterstützen, aber speziell diesen einen rechtsradikalen YouTuber. Und da war auch irgendwie ganz viel Prahlerei dabei. Also diese Person hat sich sehr gefallen in dieser Rolle als vermeintlicher Finanzier von dem, was andere Leute als Netzwerk bezeichnet haben. Sie hat sich dann selbst ironisch als den Alfred Hugenberg dieses Netzwerks, dieser Szene bezeichnet. Alfred Hugenberg, das war jemand, der im Dritten Reich damals einen Rüstungskonzern hatte, der jede Menge Medien finanziert hat und dementsprechend großen Einfluss nehmen konnte auf antisemitische Nazi-Propaganda.
Und der auch in der Weimarer Republik sozusagen die Nazis mit herbeigeschrieben hat, mit an die Macht geschrieben hat.
Genau, und für ihn war das einfach so ein großer Witz. er hat es immer so ein bisschen als ironisches Schutzschild behandelt, aber letztendlich war es ja so, dass er dann am Ende trotzdem rechtsradikale YouTuberInnen gefördert hat und so war das eben nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und das Interessante fand ich daran, dass er damals angegeben hat, an einem neuen Projekt zu arbeiten, das er finanziell maßgeblich unterstützt und auch mit, sagen wir mal, andersartigen Leistungen für diesen rechtsradikalen YouTuber. Beispielsweise hat er behauptet, dass er für dieses Projekt über seine Firma die Offshore-Serverstruktur stellen würde. Und er hat auch angegeben, dass er für dieses Projekt beispielsweise eine Webseite produzieren würde und solche Dinge eben. Also, dass das schon ein bisschen größer gedacht war. Und dieser rechtsradikale YouTuber, der hatte damals das Problem, dass ihm mutmaßlich Spenden weggebrochen sind, weil er von diversen Plattformen rausgekickt wurde, über die er davor Geld verdient hat. Also beispielsweise Patreon hatte diesen rechtsradikalen YouTuber, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, damals rausgeschmissen. Und so kam dann eben dieser Unterstützer auf den Plan und hat angefangen, dann irgendwelche anderen Zugänge zu suchen, um dort Geld reinzustecken. Der hat beispielsweise auch angegeben, dass er kurz nach dem Terroranschlag in Christchurch damals an Martin Sellner gespendet habe, einfach nur aus Protest dafür, dass Martin Sellner, der Kopf der österreichischen identitären Bewegung, damals in der Kritik stand, weil er durch den Attentäter Spenden erhalten haben soll. Und für ihn war das dann so ein Projekt, um sich zu profilieren. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil er hat selbst.
Wusste man was über den? War das ein Unternehmer oder was? Oder warum hatte der Geld um.
Also zu Beginn war nicht so viel bekannt, aber der hatte einige tausend Tweets verfasst über Monate hinweg und ich habe die dann irgendwann alle mal gesichert und durchgelesen und angefangen, mal Informationen zu sammeln, weil ich wollte wissen, wenn da jetzt wirklich so eine neue Plattform kommt, die meines Wissens, ich habe es dann irgendwann nicht mehr verfolgt, aber auch gar nicht erschienen ist, wenn so eine neue Plattform kommen sollte, wer steckt denn da hinten dran mit diesem vermeintlichen Internet-Mäzentum, wie er das selbst genannt hat. Ich habe dann jede Menge Hinweise gesammelt, die diese Person über sich selbst gegeben hat und die sozusagen zu einem Bild zusammengesetzt. Und letztendlich war das ein Unternehmer um die 40, irgendwo in Bayern hat er gelebt. Und zu Beginn war es nur sehr grob das Bild, das ich von ihm hatte, aber irgendwann hat er dann einen Fehler gemacht. Man wusste seine Identität nicht eigentlich, aber er hat dann irgendwann mal ein Foto getwittert von einem Bildschirm. Und auf diesem Bildschirm war Quellcode zu sehen von irgendeinem Programm oder irgendeiner Datenbank oder was auch immer. Jedenfalls stand dort drin irgendwo klein in diesem Quellcode einer Steueridentifikationsnummer. Und mit dieser Steueridentifikationsnummer konnte man letztendlich eine Firma in Innsbruck finden. Und im Umfeld dieser Firma habe ich dann eine Person gefunden, auf die diese ganzen anderen Daten, die er bereits über Monate hinweg stückchenweise über Twitter rausgelassen hatte, eben absolut zugetroffen haben. Es ging dann so weit, dass ich sogar verifizieren ließ, wann diese Firma aus Innsbruck beziehungsweise Leute aus dem Umfeld bei irgendeiner Messe waren. Und er selbst hatte dann auch wieder angegeben, dass er diese Messe besucht hat und so weiter. Es war letztendlich sicher, dass er die Person war.
Nice recherchiert. Wo war das Problem?
Ja, das Problem war letztendlich, obwohl ich am Ende ein genaues Bild davon hatte, wer dieser Mensch war, war es eben noch keine Geschichte. Es war halt nur eine Serie von Details. Es hatte keine größer gehende Bedeutung. Und jetzt hätte ich natürlich einfach diesen Mann outen können, wenn ich gewollt hätte, sozusagen als Unterstützer dieses rechtsradikalen YouTubers. Und das wäre vielleicht auch nicht komplett uninteressant gewesen, weil diese Person auch selbst noch eine interessante politische Geschichte hinten dran hatte, beispielsweise in verschiedenen Parteien oder in einer Partei aktiv war, aber verschiedene Parteien unterstützt hat, bis sie dann bei der AfD angekommen ist und so. Aber es war am Ende dann trotzdem immer noch zu klein, um dann wirklich eine größere Bedeutung zu haben. Also jenseits von dieser einzelnen Person, die da dann Geld rein investiert, zumal auch nicht so ganz klar war, um wie viel Geld es dann eigentlich ging. Und ich dachte damals, naja, wenn da irgendwann dann mal diese beeindruckende Plattform, die sie zusammen erschaffen wollten, auftaucht, dass das dann der Zeitpunkt sein könnte, an dem man mal drüber berichtet und dann vielleicht mal ausleuchtet, wer da eigentlich hinten dran steckt und wer das Ganze eben dann auch vielleicht finanziert. Aber soweit ich weiß, ist das nie geschehen oder diese Plattform war einfach so unbedeutend, dass sie einfach nicht die Schwelle erreicht hat, ab der man dann drüber hätte berichten müssen. Das heißt, da ist sehr viel Zeit letztendlich in so eine Detailrecherche geflossen, die am Ende nirgendwo hingeführt hat, einfach weil das Ergebnis nicht groß genug, nicht berichtenswert war, um als eigenständige Geschichte zu existieren. Jetzt hätte man das natürlich einbinden können in meinetwegen eine größere Recherche zu diesem YouTuber, eine größere Geschichte zu diesem YouTuber, hätte man die machen wollen. Ich hatte dann auch überlegt, ich lasse es mal liegen, vielleicht kann ich es irgendwann nochmal verwerten oder vielleicht kommt da irgendwann mal nochmal was. Bis jetzt ist das nach allem, was ich weiß, nicht geschehen. Jetzt vor ein paar Tagen haben sie diesen Herrn wohl bei Twitter gesperrt, wie ich gesehen habe. Der hat inzwischen selbst angefangen, zum YouTuber zu werden, dieser ursprüngliche Unterstützer. Unternehmer aus Bayern um die 40, der jetzt seinen eigenen rechtsradikal angehauchten YouTube-Kanal, sage ich mal, betreibt. Aber das ist halt vielleicht eher was für Feinschmecker, sozusagen für Leute, die sich mit dieser Szene intensiv beschäftigen. Aber nichts, was jetzt darüber hinaus schon die Schwelle an Bedeutung hätte, die es erreichen muss, dass man wirklich allein daraus eine Geschichte baut.
Okay, aber du sagst, es besteht quasi die Möglichkeit, dass du die Informationen, die du jetzt auf Halde hast, die werden nicht schlecht. Vielleicht kannst du sie nochmal gebrauchen irgendwann.
Vielleicht. Also er wollte beispielsweise damals, er hat ihm angekündigt, Anfang 2020 auszuwandern. Er wollte keine Steuern mehr zahlen in Deutschland. Er hatte auf eine Green Card in den USA spekuliert und geschrieben, er habe eine LLC-Company in der Steueroase Delaware eingerichtet und Großteil seines Vermögens bereits ins Ausland geschafft. Lauter solche Dinge, die sicherlich auch für manche Behörde interessant gewesen wären. Und hätte ich ihm als Person sozusagen Schlechtes antun wollen, hätte ich das sicherlich tun können. Aber es wäre halt aus journalistischer Sicht einfach nicht gerechtfertigt gewesen damals.
Gab es für dich einen Punkt, wann hast du das entschieden, dass du das jetzt erstmal sein lässt? Also wann hast du entschieden, du begräbst die Story for now?
Also zuletzt angefasst hatte ich sie, schätze ich jetzt mal, im Dezember oder Januar. Und es gibt auch eine Textfassung, wo schon ein bisschen was drinsteht und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, das, was hier steht, ist einfach nur der Stand der Recherche, eine Sammlung von Fakten. Da passiert nichts. Das ist alles eine Momentaufnahme. Es reicht einfach nicht, weil sich nichts verändert in dieser Geschichte. Sie hat keinen Wert, weil sie keine größere Bedeutung oder irgend sowas hat, sondern weil ich nur diesen Einzelfall hat. Und als ich dann zum dritten Mal, schätze ich mal, diese Geschichte angefasst hatte und immer noch nicht wusste, was ich jetzt damit eigentlich möchte, habe ich mich dann fürs erste Mal davon verabschiedet, kann man glaube ich sagen. Es ist ja auch so, dass häufig dann Gott sei Dank irgendwas anderes kommt, was jetzt gerade eine größere Bedeutung hat und dann so ein bisschen den Fokus auf sich zieht, wodurch man dann auch aus so einem Rechercheloch, das man sich dann manchmal ergräbt, auch wieder rauskommt. Einfach weil es jetzt was anderes gibt, immer ganz aus ganz praktischen Gründen, sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen muss. Und
das kann ja durchaus auch was Befreiendes haben, dann ja, sowas sein zu lassen, oder?
Das hat es mit Sicherheit, ja.
Vielleicht nur dazu sagen, irgendwie, dass die Informationen ja nicht weg sind. Ich meine, ganz oft, wenn man irgendwie Recherchen angefangen hat und dann irgendwie nicht zu Ende gemacht hat, dann denkt man halt später nochmal irgendwann dran und kann das irgendwie verwenden. Oder man hat irgendwie Ansprechpartner, die vielleicht irgendwie sich in dem Moment nicht irgendwie äußern wollen oder nicht öffentlich äußern wollen, die aber dann irgendwie Ansprechpartner bleiben und das ganze Hintergrundwissen dazu oder zumindest schon mal die ganze Vorrecherche nimmt einem ja niemand. Deshalb ist es oft auch einfach gar nicht so tragisch, wenn Dinge vielleicht erstmal versanden und vielleicht kommen sie irgendwann später mal wieder hoch. Ich hatte das zum Beispiel ganz oft. Ich habe ja relativ viel so zum BAMF und deren IT recherchiert und hatte da eben öfter mit geflüchteten Menschen zu tun, die quasi ihre Geschichte erzählt haben und irgendwie Dinge erzählt haben, die bei ihnen schiefgelaufen sind, eben im Kontakt mit der Behörde. Und ganz, ganz, ganz viele von diesen Menschen wollten eben nicht öffentlich zitiert werden, aus gut nachvollziehbaren Gründen, weil sie zum Beispiel irgendwie Angst hatten, dass sie irgendwie dadurch Nachteile haben, dass man sie identifizieren kann, oder weil sie sich eben in einem gewissen, ne, Abhängigkeitsverhältnis von dem Land, eben von Deutschland, in dem sie sich gerade aufhalten, irgendwie sehen. Aber das heißt zwar in dem einen Moment, dass man darüber nicht berichten kann, zumindest solange es nicht noch andere Menschen gibt, die mit ähnlichen Dingen kommen, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man es nicht weiß und dass man dieses Wissen nicht quasi im Hinterkopf irgendwie benutzen kann, um zu wissen, wonach man dann irgendwann nochmal sucht oder wenn irgendwas auftaucht und einen das plötzlich an was erinnert, womit das irgendwie was zu tun hat. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, irgendwie so dieses Scheitern von einem einzelnen Artikel oder von einer einzelnen Recherche eben nicht nur unbedingt so als Scheitern zu sehen, sondern wie Daniel vorhin gesagt hat, man hat das vielleicht noch nicht geschrieben, aber bei vielen Sachen nimmt einem ja zumindest die Recherche keiner mehr weg.
Also ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ist einfach komplett für die Tonne gewesen und da werde ich auch nichts draus ziehen. Also ich begrüße den Impuls, dem auch was Positives abzugewinnen. Und in vielen Fällen ist das sicherlich auch so. Bei der Geschichte, die ich jetzt mitgebracht habe, ist es, glaube ich, nicht so. Das war vor 2 oder 3 Jahren, 2,5 Jahren etwa, da hatte ich eine Reihe von Artikeln zum Thema Period-Tracking-Apps geschrieben. Also Smartphone-Anwendungen, mit denen menstruierende Menschen ihren Zyklus, ihre Periode dokumentieren und prognostizieren können. Und daraufhin bin ich dann von einem Sicherheitsforscher von einer Universität angeschrieben worden, der mich auf ein großes Datenleck hinweisen wollte bei einem Dienstleister aus diesem Bereich, bei einem App-Betreiber. Und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte hier, weil ich da echt ausholen musste, aber so viel, der komplette Artikel stand eigentlich schon, der Name stand schon, der Hashtag stand schon, Bloody Leaks. Ich hatte mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wie das Thema möglichst irgendwie diskriminierungsfrei zu bebildern ist und so weiter und so fort. Und dann stellt sich wirklich im letzten Schritt, also in der Konfrontation mit dem Betreiber der App raus, der Sicherheitsforscher hatte da etwas falsch verstanden bzw. übersehen. Und das Problem war viel, viel weniger gravierend, als es eigentlich gedacht war. Denn die Nutzerinnen hatten ihre Daten eigentlich freiwillig geteilt und bewusst geteilt. Und nun ja, er hat mich dann versucht zu überzeugen, doch noch trotzdem eine Geschichte drüber zu bringen. Aber es wäre einfach eine komplett andere Geschichte gewesen. Und ich habe natürlich noch mal persönlich was gelernt über diese App und die Verhütungsmethode dahinter, aber ich habe für die Geschichte sozusagen und auch für weitere Recherchen dann leider überhaupt nichts mitnehmen können davon.
Ja, aber man lernt ja auch, dann skeptisch zu werden. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass man nicht bis so zum Teufel komm raus irgendwie versucht, das, wovon man ausgeht, was vielleicht dahinter steckt, dann auch quasi zu Ende zu bringen, sondern dass vieles, mit dem man eben einsteigt, erstmal eine These ist und dass es so eine These einfach als falsch rausstellen kann, als wahr rausstellen kann oder ganz oft auch irgendwie als irgendwie so was dazwischen. Ich meine, ich glaube, wir haben das alle, wir kriegen ja oft Mails von Leserinnen und Lesern, die manchmal wertvolle Hinweise enthalten oder interessante Sachen, manchmal ein bisschen, ja, auch wirre Mails sind und man muss man irgendwie auseinanderhalten, wo steckt denn jetzt irgendwie was dahinter und was, wofür haben wir vielleicht auch Zeit irgendwie, um diese Zeit da rein zu investieren. Und bei vielen Sachen kamen da eben schon gute Sachen raus, bei manchen Sachen stellt sich aber sowas auch dann irgendwie als Fehlannahme heraus. Ich weiß nur, einmal gab es, das ist auch schon eine ganz, ganz Weile her, da kam dann irgendwie eine Mail von wegen, hier guck mal auf dieser Seite, da benutzen die irgendwelches böses Tracking und da macht mein Tor-Browser irgendwie eine Warnung, dass die mich irgendwie ausspionieren wollen und dann stellte sich irgendwie raus, das war irgendein komisches WordPress-Emoji-Plugin, das irgendwie einen Bug hatte und dann irgendwie diese komische Warnung ausgelöst hat. Das heißt, irgendwie, man lernt ja auch dann eben dadurch, dass man so eine Erfahrung macht, irgendwie das immer wieder zu hinterfragen und so eine Grundidee, auch wenn sie spektakulär klingen mag, wie in einem Fall von einem Datendeck, nicht einfach immer als gegeben hinzunehmen.
Ich bin dann teilweise auch sehr froh um die Geschichten, die ich nicht angefasst habe. Also wenn du jetzt gerade von so verwirrten E-Mails oder sowas sprichst, also beispielsweise hat mich vor ein paar Monaten jemand kontaktiert, der mich überzeugen wollte, dass es bei den damaligen Ermittlungen im Zusammenhang mit Wirecard großes Missverständnis gibt und eine dritte Partei, die letztendlich dafür verantwortlich ist und die ganzen Verdächtigungen komplett zu Unrecht erfolgen. Das war bevor bekannt wurde, dass dort Milliardenbeträge verschwunden sind. Und das klang irgendwie alles ganz interessant, aber es hat jetzt nicht so richtig Hand und Fuß. Und ich habe dann mal, ich kam auch nicht so richtig dazu, mir das dann näher anzuschauen. Wie man jetzt weiß, haben da sehr viele Ermittlungen aus sehr guten Gründen stattgefunden, vielleicht noch nicht ausreichend stattgefunden. Und dann ist man auch manchmal ganz froh, wenn man sich nicht in so ein, das wäre hundertprozentig genau wieder so ein Loch geworden, wenn ich das gemacht hätte, glaube ich. Einfach weil das, was es da gibt, was man da vermutet hätte, überhaupt nicht auffindbar gewesen wäre.
Vielleicht sagen wir der Vollständigkeit halber nochmal dazu, dass wir auch sehr gute Tipps von Leserinnen und Lesern bekommen und uns eigentlich immer freuen, wenn wir Tipps bekommen. Jetzt sprechen wir natürlich über diejenigen, die nicht geklappt haben heute hier. Wir haben nichts grundsätzlich gegen Tipps und Hinweise von Leserinnen und Lesern.
Nee, ich finde, es ist auch immer irgendwie super schwierig, dann bei einer Sache an, die interessant ist, und wir kriegen ja auch oft einfach Anregungen, so hier, guckt euch das mal an, und das ist irgendwie oft sehr cool, weil manchmal hat man die Sachen dann selber wirklich nicht gesehen, und da ist es eben auch super oft schwer zu trennen, wofür hat man jetzt eigentlich auch Zeit, weil das Ding ist ja, wenn wir alle unbegrenzt irgendwie Zeit hätten, könnte man sich das alles irgendwie angucken, und das ist auch immer irgendwie extrem schade, dann einfach sagen zu müssen, so, nee, das geht halt gerade einfach aus zeitlichen Gründen nicht, obwohl es irgendwie interessant ist. Und das ist ja auch immer so eine Abwägung im eigenen Rechercheprozess. Ist es eben gerade der Moment, um da Zeit reinzustecken, oder ist was anderes gerade relevanter?
Ja, ich glaube, das stimmt. Wir haben ja alle wahrscheinlich alle einen großen Stapel an Geschichten, die wir gerne mal machen würden, wenn wir noch richtig viel Zeit hätten und wo wir gerne mal reinarbeiten würden.
Zumal ja teilweise dann auch der Aufwand, den man zu Beginn, also wenn man so einen Tipp bekommt, dann ist man natürlich erstmal dankbar dafür, aber man kann noch nicht viel damit anfangen, weil man muss das erstmal selbst prüfen. Und der Aufwand, den man teilweise natürlich dann auf sich nehmen muss, um rauszufinden, ob das eine Geschichte ist oder nicht, ist schon mal so ein Vorschuss, den man natürlich dann auch nicht wieder zurückbekommt. Und dementsprechend muss man manchmal auch auf Geschichten, die tatsächlich erzählenswert wären, verzichten, einfach weil man nicht die Zeit dazu hat, zu Beginn, die dann so ausführlich zu prüfen, habe ich das Gefühl.
Mhm. Und ich finde es bei uns auch immer wieder lustig, also wenn man sich gerade mit einem Thema beschäftigt, dann stößt man ja irgendwie früher oder später zwingenderweise auf Sachverhalte, die nicht unbedingt netzpolitisch relevant sind, aber interessant. Und das ist irgendwie auch immer wieder, finde ich, manchmal ein großer Schmerz zu sagen, so, okay, das hat jetzt wirklich nichts mehr mit Netzpolitik zu tun, und das kann dann bei uns zum Beispiel auch einfach nicht erscheinen, weil das nichts damit zu tun hat, was wir eigentlich machen. Und das ist aber auch der Moment, wo man sagen kann, okay, dann sagt man vielleicht Kollegen, die woanders arbeiten, irgendwie Bescheid und sagt, hier, guck mal, da ist was Interessantes, und dann kann man eben auch eine Rechercheidee weitergeben, weil man muss ja auch nicht unbedingt alle Recherchen selber machen.
Ich bin teilweise sogar ganz froh, wenn ich irgendwas nicht aufgeschrieben habe, weil ich nicht wusste, wie, und dann irgendwie sehe, dass irgendjemand anders sich das Thema dann angenommen hat. Also beispielsweise hatte ich zu Beginn der Corona-Pandemie mal für ein paar Tage zu diesen Zoom-Bombings recherchiert. Da gab es laute Kritik an Zoom, dieser Videokonferenz-Anwendung, und unter anderem gab es dann organisierte Kreise, kann man sagen, die dafür gesorgt haben, dass es dann regelrechte Überfälle sozusagen gab auf irgendwelche Zoom-Konferenzen, wo dann lauter Leute, die dort nichts zu suchen hatten, beigetreten sind und entweder vulgäre Dinge gebrüllt haben oder irgendwelche anderen Sachen, die in der Form einen Schockwert haben sollten, getan haben. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, aber ich hatte auch keine Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt bis zum Kopf sozusagen in dieser ganzen Debatte um die Corona-Listen, die bei der Polizei gelandet sind, damals gesteckt habe. Und dann war ich irgendwie ganz froh, dass ein paar Wochen später dann Weiß das Thema aufgegriffen hat und im Prinzip dann das erzählt hat, was mich damals daran gereizt hat, wozu ich aber nicht kam.
Und konntest aber, das konntest du dann sozusagen gönnen, ja? Das hat sich, da hast du dich dann nicht geärgert, verdammt, ich habe das Thema nicht gemacht, jetzt haben es andere gemacht, weil das ist ja dann auch immer eine, sozusagen, wir müssen uns ja nichts vormachen, es gibt ja durchaus auch einen gewissen Konkurrenzdruck unter KollegInnen.
Ich glaube, in dem Moment hatte ich das Thema bereits zu den Akten gelegt, emotional kann man sagen, und mich dadurch dann gefreut, dass jemand anders das jetzt gemacht hat. Dadurch konnte ich auch dann so sozusagen final damit abschließen, weil jetzt war klar, okay, jetzt hat es jemand erzählt, jetzt muss ich das nicht mehr tun. Ist natürlich immer auch so, bis jemand anders dann diese Geschichte erzählt hat, steht sie ja immer noch so ein bisschen im Raum, weil sie ja vielleicht auch wichtig sein könnte. Und in dem Fall fand ich die Geschichte auch durchaus wichtig, weil sie wichtige Probleme mit dieser Anwendung angesprochen hat. Und deswegen ist es dann durchaus auch, finde ich, befreiend, wenn jemand anders sich diese Sache annimmt und einen dann gewisserweise auch erlöst davon, das, was man weiß, mit irgendeiner Zielgruppe dann teilen zu müssen.
Mhm. Ja, bei mir, ich habe gerade das sozusagen was Ähnliches erlebt, aber wo ich mich schon ein bisschen geärgert habe, dass ich nämlich überholt worden bin mit meiner Recherche, weil ich nämlich zu langsam war. Oft genug steht man sich ja nämlich selbst im Weg. Das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, bei den Gründen, die es eigentlich haben kann. Ihr könnt ja ein Lied davon singen. Seit Monaten erzähle ich in den Redaktionsmeetings davon, dass ich gerne was Größeres zu Datenmissbrauch bei der Polizei machen würde. Und ich schreibe auch immer mal wieder kleinere Artikel. Also wenn PolizistInnen ihre dienstlichen Zugriffe auf die umfangreichen Datenbanken unbefugt für andere Zwecke nutzen, ja, um Ex-Partnerinnen zu stalken beispielsweise oder um Daten für rassistische Drohbriefe oder rechtsextreme Todeslisten zu sammeln. Und ja, tatsächlich bin ich da schon ein bisschen länger dran, habe mit diversen Betroffenen gesprochen, mit den Datenschutzbehörden gesprochen und so weiter. Und dann bin ich eben neulich in einen Monat unbezahlten Urlaub gegangen, um an einer Studie zu arbeiten. Und als ich wiederkam, war irgendwie Corona und ich habe nicht wieder reingefunden in diese Geschichte bisher. Und dann hat das Thema aber total öffentlich an Fahrt angenommen jetzt in den letzten Wochen, weil eben neue Drohschreiben bekannt geworden sind, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren und wo die Daten der Empfängerin kurz vorher von Polizeicomputern abgerufen wurden. Und ich wusste genau, okay, jetzt werden auch andere Journalisten am Thema dran sein. Und wenn ich jetzt nicht richtig Gas gebe, kommt mir jemand anderes zuvor. Und ich habe aber dann erst recht irgendwie keine Lust gehabt, das Thema jetzt schnell zu machen. Und so war es dann auch. Also vor wenigen Tagen hat dann die Welt am Sonntag die Zahlen veröffentlicht, die ich auch gerne veröffentlicht hätte, nämlich wie viele Fälle von Datenmissbrauch durch Polizistinnen bei den Innenministerien eigentlich bekannt sind. Damit ist das Thema jetzt nicht tot, zum Glück nicht oder leider nicht, wie man in der Sache ja eigentlich sagen muss. Und ich werde sicherlich auch noch was dazu schreiben, aber zumindest diese Nachrichtenmeldung, die es dann auch in die dpa geschafft hat und so weiter, hat jetzt jemand anders gebracht.
Ja, aber es ist natürlich, glaube ich, auch so eine Sache, manche Dinge scheitern auch, weil jemand anderes schneller ist. Ich glaube, das ist so das Politikjournalismus-Game manchmal, gerade wenn es um so Dinge geht, die ja Vorgänge betreffen. Das heißt, es gibt dann so einen Zeitpunkt, wo man was veröffentlichen kann zu einem Thema, zum Beispiel zu Gesetzentwürfen, die in der Planung sind, und dann eine Woche später ist das Thema quasi alt. Ich glaube, das ist auch was, ich glaube, das kennen alle Menschen, die über irgendwie politische Prozesse schreiben. Ja, dann kommt dann eben das eine Medium mit dem Gesetzentwurf um die Ecke und dann hatte man es irgendwie nicht mehr exklusiv und dann wird es, glaube ich, auch bei größeren Medien ganz einfach irgendwie abgestellt, das Thema. Ich glaube, wir haben immer noch so ein bisschen den Vorteil, dass dadurch, dass wir ja wesentlich spezialisierter sind, dass es dann eben doch oft noch einen Blickwinkel gibt, den man jetzt irgendwie in den größeren Publikationen nicht hat und dass wir viel mehr ins Detail gehen können, aber oft ist es dann eben auch schon ärgerlich. Aber man weiß es dann ja auch meistens, so wie Ingo gerade gesagt hat, dass da gerade wahrscheinlich noch 5, 6, 7, 8, 10 andere Leute dran sitzen und dass man sich jetzt entweder in den Hintern tritt und sich beeilt, aber das idealerweise auch trotzdem ordentlich macht oder dass man eben dann sagt, okay, es geht nicht darum, ne, der die Schnellste zu sein, sondern es geht irgendwie darum, was für einen Blickwinkel finden wir darauf und was ist dann trotzdem noch, sag ich mal, einen Mehrwert, den man veröffentlichen kann oder eben auch nicht.
Um als kleine Redaktion in diesem ja eher so tagesaktuelleren Politikjournalismus bestehen zu können, ich glaube, da braucht sowieso sehr viel Glück oder muss eben dann von vornherein sehr schlau agieren, weil man eben, wenn dann wirklich was passiert, wie jetzt hier wieder die Reihe von neuen NSU 2.0 E-Mails, dann muss man eben dann damit rechnen, dass es andere große Redaktionen gibt, die dann eine Reihe von Leuten dran setzen, die sehr gute Kontakte haben, jeder für sich, und die dann gemeinsam da innerhalb von kürzester Zeit natürlich viel schneller sein können als man selbst. Und dann ist man als einzelne Person, die vielleicht dann besondere Expertise in einem bestimmten Bereich hat, dann vielleicht dann auch nicht konkurrenzfähig. Also ich glaube, das ist auch häufig ein sehr sicherer Weg, um zu scheitern, wenn man dann versucht, in diesen offensichtlichen Konkurrenzkampf vielleicht auch zwangsweise einzutreten, weil man das Gefühl hat, dass man selbst irgendwie auch was dazu machen muss. Häufig ist es dann, besser habe ich das Gefühl, dass man überlegt, okay, was könnte denn als nächstes passieren? Wie geht das Ganze denn jetzt weiter? Gibt es da irgendwelche Randaspekte, an denen dann irgendwelche Geschichten sozusagen abfallen könnten? Ich meine, ja, dass man irgendwelche Wege findet, um so sozusagen eine Nische für sich zu finden.
Es ist ja durchaus ein Faktor, den man nicht unterschlagen sollte, dass Geschichten auch durchaus mal an einem selber scheitern können und nicht nur an der Sache oder weil andere schneller waren. Habt ihr da noch Beispiele? Ansonsten kann ich noch einen Schwank erzählen. Anna.
Ich glaube, es gibt auch so Dinge. Ich glaube, es sind oft, wenn man lange zu einem Thema irgendwie recherchiert und irgendwann fangen einen Dinge wirklich an, einen zu langweilen. So, wo man dann denkt so, nee, das kann ich mir eigentlich nicht mehr antun und das ist jetzt irgendwie nur noch klein, klein und irgendwie das noch und jenes noch und überhaupt und ich brauche irgendwie mal wirklich ein neueres Thema, das ich jetzt irgendwie nicht schon dreimal erzählt habe. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo man dann auch an sich selber scheitert und auch oft irgendwie manchmal ein bisschen zu spät scheitert, weil man dann trotzdem eben noch jeden Morgen Menschen in der Morgenkonferenz damit behelligt, dass man gerade an diesem und jenem Thema arbeitet, aber eigentlich weiß man schon, dass man irgendwie dabei einschläft, das überhaupt nur zu erwähnen. Ich glaube, da ist manchmal mehr Ehrlichkeit auch gut.
Ich glaube, das Problem sind dann auch solche Sachen, wo man halt von vornherein eben sich nicht richtig zurechtgelegt hat, was man eigentlich machen möchte. Also ich denke, wenn man von vornherein eine vernünftige These formuliert, meinetwegen tatsächlich eine Geschichte hat, bei der auch irgendwas passiert, wo nicht nur irgend so eine Bestandsaufnahme gemacht wird, was es sehr schwer macht, sondern tatsächlich irgendwas mit einer Entwicklung oder so aufzeigen kann. Das sind das die Sachen, die man, finde ich, dann auch leichter schreiben kann, als wenn man davor einfach nur so eine grobe Idee hat, in irgendeine Richtung jetzt mal zu gucken. Da fällt ja praktisch nie irgendwie was bei ab. Und der ganze Prozess der Recherche ist dann ein Graus, kann man sagen. Also man lernt ja auch, dass man so letztendlich keine Themen angeht, streng genommen. Aber je nachdem, wie dann die Entwicklungen aussieht, hat man natürlich trotzdem immer wieder Situationen, wo es eher so einen Themenbereich gibt, zu dem man vielleicht mal was machen möchte und dann eben guckt, ob es dort irgendwelche Geschichten gibt, die man finden kann. Und manchmal verwechselt man dann vielleicht auch so ein bisschen eine tatsächliche Geschichte mit irgendeinem Schnappschuss, den man dort irgendwo entdeckt hat, an dem man sich dann die Zähne ein paar Tage ausbeißt, bevor man merkt, okay, da ist nichts zu holen.
Wobei ja wir bei netzpolitik.org sogar eigentlich noch das Glück haben, dass wir auch sozusagen als aus der Blog-Historie kommend auch relativ niedrigschwellig ja immer noch auch Dinge schreiben können und es jetzt keinen großen Pitch bei der großen Chefredakteurin geben muss, wo man dann irgendwie noch ein großes Meeting überzeugen muss und so weiter, sondern wir können ja eigentlich schon relativ niedrigschwellig schreiben.
Ja, das stimmt, aber es ist halt irgendwie auch egal, also aus publizistischer Sicht relativ egal, wenn man das dann tut. Mitunter ist es fragwürdig, meine ich nicht so, wie wir es machen, sondern generell einfach dann Dinge zu publizieren, die halt einfach nicht diese Schwelle erreicht haben, dass sie einen Nachrichtenwert für sich haben und dann als nächstes sie schreiben sich eben auch extrem zäh. Das sind dann, finde ich, die Geschichten, die man kaum zu, ja, Papier stimmt ja nicht, aber ins Internet dann kriegt, einfach weil, als Kontrast dazu gibt es andere Geschichten, die sich förmlich von selbst schreiben, einfach weil komplett klar ist, was man erzählen kann. Wenn man so viel Material hat, wenn man vielleicht Charaktere sozusagen hat, Protagonistinnen hat in dieser Geschichte, die irgendwas Aufregendes getan oder erlebt haben, man hat einen Konflikt, solche Dinge, und dann schreibt sich das ja förmlich von selbst, wirklich mit so einem zähen Fund.
Ich habe jetzt das Dokument, jetzt muss auch irgendwie eine Geschichte dabei, ja, rausspringen. Genau. Ja, was würdet ihr denn sagen, ja, weiß ich nicht, was braucht es an Kultur in der Redaktion, damit man genau sowas nicht machen muss, damit man Entscheidungen, damit man eben auch Geschichten mal sterben lassen kann. Das gehört ja schon eben ein bisschen was dazu, wie wir heute festgestellt haben.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass quasi niemand erwartet, dass eine bestimmte Story dabei rauskommt. Das heißt, es geht jetzt, wenn man irgendwie darüber redet, dass man was anrecherchieren will, dann kann es eben nicht sein, dass man eben den Druck bekommt, genau quasi diese Geschichte dann auch da rauszukriegen, sondern eben, dass man sich am Anfang überlegt, so okay, was ist denn so die Mindestanforderung, damit man dazu was veröffentlichen kann, was ist denn unser Idealfall vielleicht, was ist unsere These der Recherche und komme ich eben über diese Mindestanforderungen, um da wirklich einen Neuigkeitswert zu haben oder eine Relevanz zu haben, hinaus oder eben nicht. Und wenn dieses eben nicht die Antwort ist, dass es dann eben keinen Druck gibt und dass man jederzeit mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch darüber reden kann und sagen kann, so hier, ich brauche eine Einschätzung, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich brauche jemand, der mir mal in den Hintern tritt, ich weiß nicht, ich brauche einen Kaffee, ganz, ganz unterschiedlich. So, also einfach, dass man nicht alleine quasi mit diesem Hadern ist und manchmal reicht es ja auch, wenn man sich festgefahren hat, auch einfach nur mit jemandem, der von dem Thema am besten überhaupt keine Ahnung hat, irgendwie oder nicht so tief in dem Thema drinsteckt, drüber zu reden und der Person dann mal quasi in direkten, natürlich sprachigen Worten zu erzählen, worum es eigentlich geht, um auch selber wieder zu wissen, worum es geht oder um selber rauszufinden, dass man noch gar nicht so richtig klar hat, worum es gehen soll.
Ich finde auch das Letzte, was du sagst, ganz wichtig, eben, dass man für sich selbst ja dann quasi auch rausfindet, wie man das Ganze jetzt erzählen kann. Wenn man merkt aber ja selbst, wenn man das versucht und keine Geschichte hat, dann kann man die auch dieser anderen Person kaum erzählen, sondern listet nur irgendwelche langweiligen Fakten auf. Und im Umkehrschluss, wenn man dann das ein paar Mal gemacht hat, und ich mache das eigentlich tatsächlich bei Recherchen sehr gerne, dass ich anderen einfach mal erzähle, was ich gefunden habe. Und dann verändert sich auch die Art teilweise, wie ich das erzähle, so ein bisschen. Und ich merke dann, okay, jetzt ist das Ganze stringent in irgendeinem Punkt, jetzt kann ich das auch schreiben. Aber dass eben dieser Austausch in der Redaktion, glaube ich, ganz wichtig ist, gerade auch wenn es nicht so diese starren Strukturen gibt, wie vielleicht anderswo, wo man dann Leute hat, die als ReporterInnen rausgehen und andere, die dann eher in der Redaktion die Fäden zusammenlaufen lassen und redigieren und so weiter, dass man eben viel mehr im Prozess bereits über diese Themen spricht, wenn es irgendwie geht und sich austauscht und gegebenenfalls dann so auch neue Impulse kriegt.
Würdet ihr sagen, wir bei netzpolitik.org halten ja große Stücke darauf, dass wir von unseren LeserInnen finanziert werden. Würdet ihr sagen, das macht was dann mit der Art, wie man an Geschichten rangeht und auch an das mögliche Scheitern lassen von Geschichten? Also, dass man eben weiß, okay, es ist Spendengeld, mit dem man das jetzt macht. Schränkt einen das ein, weil man denkt, okay, ich darf jetzt hier nicht das Geld vergeuden? Oder gibt es auch sogar eine gewisse Freiheit, weil man eben ein bisschen losgekoppelt ist und weil wir eben nicht diesen Druck haben, dass ich jede Geschichte rechtfertigen muss, dass vielleicht jede Geschichte Klicks einbringen und dann sozusagen für die Finanzierung beitragen muss?
Also ich glaube, es fehlt natürlich auf zum einen das Geld, dadurch dann zwangsläufig, um einfach mal irgendwo hinzufahren, einfach mal zu gucken, was es dort gibt. Wie jetzt vielleicht ein großes Magazin das natürlich machen würde mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten, wo dann irgendein Event irgendwo stattfindet und man fährt dann einfach mal hin und schickt halt einen Reporter hin und der schreibt mal ein paar Absätze auf und die kommen dann vielleicht irgendwann oder vielleicht auch nicht. In ein paar Monaten unklar. Gleichzeitig ist natürlich auch so, dass man nicht den Druck hat, dass man in irgendeiner Form dann nach einer Auflage oder irgendwas damit erzeugen muss oder die Stories müssen sich jetzt nicht besonders gut klicken, sag ich mal, weil man nicht auf Werbeanzeigen oder irgend sowas angewiesen ist, was dann auch gewisse Freiheiten bietet, gerade wenn es darum geht, über Themen zu berichten, die man für sehr wichtig hält, die vielleicht jetzt nicht besonders attraktiv sind, die vielleicht auch manchmal langweilig sich anfühlen und eben nicht keine sicheren Top-Artikel, was nachher die Abrufzahlen oder irgend sowas angeht, werden, aber einfach aufgeschrieben werden müssen, damit es jemand gemacht hat. Und ich glaube, da ist es natürlich ein großes Privileg, dass man die Möglichkeit hat, das so zu tun.
Ja, ich würde auch sagen, es fällt einem quasi eher leichter, weil einem Spenderinnen und Spender ja auch den Rücken irgendwie frei halten und man eben nicht darauf angewiesen ist, jetzt dringend noch das zu produzieren, damit man eben quasi die Werbeeinnahmen irgendwie einnimmt, die man einnehmen muss. Und ich glaube, das gibt einem irgendwie eine große Freiheit und eben auch ein großes Privileg, das irgendwie zu tun. Und eben auch, dass wir Leserinnen und Leser haben, die uns ja auch irgendwie auf Recherchen stoßen und dass es eben eine ja, Community an aktiven Menschen gibt, die uns unterstützen, sei es jetzt eben durch Geld oder sei es durch ihre Expertise oder sei es irgendwie durch immer mal wieder einen Hinweis oder einen Link, den sie uns schicken. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall definitiv viel, viel mehr irgendwie positive Aspekte hat, als irgendwie einen unter Druck zu setzen, dass man jetzt dadurch, dass man 2 Tage umsonst eine Geschichte hinterher recherchiert hat, die keine war, dass man da irgendwie doof mit Spenden umgehen würde, weil das tut man ja nicht, weil Scheitern gehört ja überall dazu und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, irgendwie drüber zu reden und ich glaube, in jedem Beruf, egal ob man jetzt irgendwie Softwareentwicklerin ist oder Journalist oder was ganz anderes, ist es ja auch ganz normal, dass man mal scheitert, was in den Sand setzt und was nicht fertig bringt. Ich glaube, wir müssen einfach nur mehr drüber reden.
Das ist fast schon ein gutes Schlusswort und eine perfekte Überleitung zum Ende dieses Podcasts, an dem wir bei den Off-the-Record-Sendungen ja immer über Transparenz auch über die Finanzen von netzpolitik.org sprechen. Ich bin sehr erleichtert, dass ich durch diesen ersten Teil des Podcasts gekommen bin, ohne über das Internet der vibrierenden Dinge sprechen zu müssen. Eine Geschichte, eine Recherche, die ich am Anfang meiner Zeit bei netzpolitik.org angefangen habe und sehr viel Zeit reingesteckt habe und nicht zu Ende gebracht habe, was hier lange Zeit ein Running Gag war. Danke, Anna, dass du mich nicht darauf angesprochen hast. Und wir jetzt überleiten können zu den Transparenzberichten, genau, die Finanzierung von Netzpolitik.org.
Ganz kurz, nein. Was ist das Internet der vibrierenden Dinge, Ingo?
Das erzähle ich dir später. Das Internet der vibrierenden Dinge sind Sextoys, die mit dem Internet verbunden sind.
Schön, okay, Transparenzbericht.
Genau, sprechen wir über die Finanzen. Wie aufmerksame Leserinnen und Leser mitbekommen haben, holen wir gerade unsere in Sachen Transparenzberichte einiges nach. Die sind so ein bisschen liegen geblieben in der Corona-Zeit, jetzt werden sie aber zeitnah veröffentlicht. Das heißt, wir haben jüngst den Transparenzbericht für den Monat Mai veröffentlicht. Da wollen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen. Es ist tollerweise der erfolgreichste Mai, was die Spenden angeht, in der Geschichte von netzpolitik.org. 32% mehr Spenden als im Vorjahresmai. Das heißt, die Richtung ist tollerweise richtig gut und die Entwicklung ist richtig gut. Nichtsdestotrotz reicht das Geld, das wir im Mai eingenommen haben, nicht, um die Ausgaben zu decken, die wir im Mai hatten. Da gibt es ja immer eine kleine Lücke. Was heißt eine kleine Lücke? 15.000 Euro betrag sie im Mai. Also wir haben 61.000 Euro ausgegeben und 45.000 Euro an Spenden eingenommen im Mai. Und haben damit im Mai 34% unseres Spendenziels für das Jahr 2020 erreicht. Das heißt, es ist noch ein langer Weg für uns zu gehen, damit wir in diesem Jahr unser Spendenziel erreichen. Wir hoffen, dass ihr, klickt euch einfach mal rein in den Spendenbericht, denn der ist auch sehr lesenswert geschrieben mit vielen Details aus unserem Redaktionsalltag und dem Zusammenleben in der Corona-Zeit. Wir hoffen, dass euch diese Sendung gefallen hat und dieser Blick hinter die Kulissen, der mal ein anderer war als sonst, euch gefallen hat. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder Recherchetipps oder Geschichten, in die wir uns mal angucken sollten, um sie dann nie zu schreiben, dann schreibt uns doch E-Mails oder hinterlasst auf unserem Blog bei dem entsprechenden Blogpost zu dieser Podcast-Ausgabe einen Kommentar. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Wie festgestellt, ist es eben diese finanzielle Unterstützung durch unsere Leserinnen und Leser, die diese Art der Arbeit, die wir machen, überhaupt erst ermöglicht. Wir freuen uns aber natürlich auch über ideelle Unterstützung, indem ihr uns lest, weiterempfehlt und auch diesen Podcast bei den Podcast-Dealern eures Vertrauens bewertet, damit er weiterempfohlen wird. Den nächsten Podcast von netzpolitik.org gibt es am dritten Samstag im Monat August. Ich glaube, er steht sogar schon. Es wird um das Thema Verschwörungsmythen gehen. Genau. Liebe Ada, lieber Daniel, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
Bis bald.
Okay. Ciao.